Die Radio Wissen. Update.
Die Türkei hat diese Woche mehr als einmal für Schlagzeilen in Deutschland gesorgt, vor allem wegen des Streits um Wahlkampfauftritte für das geplante Verfassungsreferendum, von dem Kritiker sagen, es könnte die Demokratie in der Türkei abschaffen. Heute wirft die UNO der Türkei massive Menschenrechtsverletzungen vor, beim Vorgehen gegen militante Kurden im Südosten des Landes. Die Türkei und die Menschenrechte, darum geht's zuerst im Update, heute mit Jan Bungartz.
Update.
Es sind schwere Vorwürfe, die die UNO erhebt, auch wenn die Probleme im Südosten der Türkei nicht neu sind. Seit Jahrzehnten führt die PKK, die auch in Deutschland als Terrororganisation eingestuft ist, ihren Kampf gegen die Türkei für einen eigenen Kurdenstaat. Sie begeht dabei auch immer wieder blutige Anschläge, meistens gegen Armee oder Polizei. Die reagieren mit Verfolgung, Razzien, Waffengewalt. Und wie die UNO jetzt wieder feststellt, trifft es eben nicht nur PKK-Kämpfer, sondern auch Zivilisten. Besonders wieder in den letzten Monaten. Laut diesem UNO-Sprecher wurden in den Kurdengebieten seit Juni 2015 ganze Landstriche ausradiert.
Vorher, nachher, Satellitenbilder zeigen, wie Teile der Gemeinden Nusaybin und Sur dem Erdboden gleichgemacht wurden. Wir sind entsetzt über die Ergebnisse der Analyse dieser Fotos. Sie deuten auf eine enorme Zerstörung von Wohnungen durch schwere Waffen hin.
Durch solche und andere Zerstörung wurden bis zu 500.000 Menschen in die Flucht getrieben, die meisten von ihnen Kurden. Außerdem hat die UNO in nicht mal 2 Jahren etwa 2.000 Tote durch den Konflikt gezählt. Die meisten von ihnen türkische Sicherheitskräfte oder Leute, die an Kämpfen beteiligt gewesen sein sollen. Unter den Opfern sind demnach aber auch viele Frauen und Kinder. Für ihren Bericht musste die UNO Augenzeugen, Opfer und Helfer befragen. Eigene Ermittler durfte der Menschenrechtskommissar laut seinem Sprecher nicht in die Kurdengebiete schicken.
Wir haben seit fast einem Jahr, seit April 2016, gefragt, ob ein Team von Menschenrechtsexperten vor Ort ermitteln kann. Die Regierung hat das immer abgelehnt.
Die türkische Regierung begründet das massive Vorgehen mit dem Kampf gegen den Terror. Und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat schon angekündigt, weiter zu kämpfen, bis die letzte Waffe schweigt. In Deutschland geht währenddessen die Diskussion um die Wahlkampfauftritte türkischer Politiker weiter. Sie wollen die Türken in Deutschland dazu bewegen, Ja zu sagen, wenn sie gefragt werden, ob Staatschef Erdogan beim Referendum im April mehr Macht bekommen soll. Das Bundesverfassungsgericht hat heute entschieden, grundsätzlich sind solche Wahlkampfauftritte erlaubt. Viele weitere sind ja auch schon angekündigt. Die Richter in Karlsruhe haben aber auch klargestellt, einen Anspruch, als Mitglied ausländischer Regierungen oder sogar als Staatsoberhaupt Wahlkampf in Deutschland zu machen, gibt es nicht. Weder nach dem Grundgesetz noch nach dem Völkerrecht. Im konkreten Fall haben die deutschen Verfassungsrichter zwar eine Beschwerde gegen einen Auftritt des türkischen Regierungschefs Binali Yildirim in Oberhausen abgelehnt. Ein Privatmann hatte sich darüber beschwert. Unser Korrespondent Klaus Hempel erklärt, warum das trotzdem nicht heißt, dass solche Auftritte von der Meinungsfreiheit gedeckt wären.
Weder ein ausländischer Staatspräsident noch ein Regierungsmitglied kann sich als Amtsträger auf deutsche Grundrechte berufen. Das ergibt sich schon aus der Natur der Grundrechte, die als Abwehrrechte eines Bürgers gegen staatliches Handeln gedacht sind. Die Bundesregierung kann, wenn sie will und wenn sie das für richtig hält, solche Auftritte verbieten.
Bisher bleibt die Bundesregierung aber bei ihrer Position. Sie will weiter keine Einreiseverbote für türkische Politiker. Dafür sei die Meinungsfreiheit ein zu hohes Gut. Fast ein bisschen ironisch wirkt es da, dass in der Türkei eigentlich noch ein Gesetz gilt, das Wahlkampfauftritte im Ausland verbietet.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Zur Klarstellung des Bundesverfassungsgerichtes zu Auftritten deutscher Politiker in Deutschland schreibt Helmut Hartmann auf Facebook: Klare Ansage. Wird Zeit, dass die GroKo endlich handelt und diesem rechtswidrigen Treiben ein Ende bereitet. Diplomatische Ausreden gehen jetzt nicht mehr. Volker Lughofer meint: Rechtlich sehe ich es auch so, aber wenn das Ziel ist, ein Ja-Votum der Türken weniger wahrscheinlich zu machen, dann sind Auftrittsverbote trotzdem kontraproduktiv. Es wäre besser, Erdogans Eskalationsstrategie ins Leere laufen zu lassen. Adrian twittert ironisch: Ach, die Bundesregierung muss entscheiden. Dann wird unsere willensstarke Regierung ja ordentlich durchgreifen, oder? A.M. Kirchberger gibt auf Facebook zu bedenken: Jetzt wird bestimmt gesagt, dass unsere Verfassungsrichter Terroristen unterstützen, von Gülen bezahlt wurden oder Nazis sind. Bei uns gibt es wenigstens noch Richter in freier Wildbahn, die nicht fürchten müssen, dass sie enteignet oder gar versehentlich entlebt werden. Dass es in der Türkei ein Gesetz gibt, das Wahlkampf im Ausland verbietet, kommentiert Muammar Varol. Er meint, das Verbot werde schon lange nicht mehr angewendet. Das Gesetz ist so lächerlich, dass es mit 100% Zustimmung der Nationalversammlung innerhalb eines Tages gekillt wäre. Aber es juckt halt keinen. Quasi so etwas wie ein stillschweigendes Okay von jedermann. Und Marc Jaron erklärt: Naja, dass türkische Gesetze für die AKP und speziell Herrn Erdogan nur symbolischen Charakter haben, ist ja nun hinlänglich bekannt. Rechtlich gesehen hätte er beispielsweise weder seinen Palast im Naturschutzgebiet bauen lassen dürfen, noch dürfte er mit seinem gefälschten Hochschulabschluss Präsident sein.
Was sonst noch wichtig war?
Die drei Maghreb-Staaten Algerien, Tunesien und Marokko werden erstmal nicht als sichere Herkunftsstaaten eingestuft. Eine Mehrheit im Bundesrat hat das abgelehnt. Die Bundesregierung wollte durch die Einstufung schnellere Abschiebungen in diese Länder ermöglichen. Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann hatte den Plan im Bundesrat noch verteidigt.
Das ist eine wichtige Reaktion auf die Geschehnisse in der Silvesternacht 2015, 2016, insbesondere in Köln. Die dortigen Straftaten wurden hauptsächlich von jungen Männern aus Nordafrika begangen.
Gescheitert ist der Gesetzentwurf am Widerstand von Bundesländern, in denen die Grünen mitregieren. Sie kritisieren die Menschenrechtslage in den Maghreb-Ländern. Dort gäbe es weiter politische Verfolgung oder unmenschliche Bestrafung. Nach Ansicht von Silvia Löhrmann, grüne Vize-Regierungschefin in Nordrhein-Westfalen, würde die Einstufung ohnehin nicht zu mehr Abschiebungen führen.
Das ist eine Showgeschichte, da wird etwas politisch hochgezogen und helfen würde etwas ganz anderes, nämlich die klaren Rückführungsabkommen. Dann hätte man den Abschreckungseffekt, den einige wollen.
Der Bundestag hatte letztes Jahr noch zugestimmt, Algerien, Tunesien und Marokko zu sicheren Herkunftsstaaten zu machen. Jetzt könnte noch der Vermittlungsausschuss nach einem Kompromiss suchen. An vielen Bahnhöfen, Tankstellen und in Banken gehören sie schon zum Alltag, Überwachungskameras. Und durch ein neues Gesetz dürften sie in Zukunft auch woanders deutlich mehr werden. Zum Beispiel vor Fußballstadien, Einkaufszentren und auf Parkplätzen. Denn der Bundestag hat mit gleich mehreren Gesetzen Datenschutzregeln gelockert. Überwachung ist dadurch leichter möglich. Auch bei der Bundespolizei werden mehr Kameras eingeführt. Die Polizisten können in Zukunft kleine Bodycams an der Uniform tragen. Die Große Koalition verspricht durch mehr Kameras auch mehr Sicherheit. Die Opposition kritisiert, dass Grundrechte beschnitten werden, ohne dass die Überwachung tatsächlich mehr Sicherheit bringe. Eine bundesweite Fahndung unter Beteiligung der Öffentlichkeit ist vorbei. Ein 19-Jähriger, der in Herne in Nordrhein-Westfalen einen 9-jährigen Jungen getötet haben soll, ist inzwischen in Untersuchungshaft. Nach 3 Tagen auf der Flucht hatte er sich gestern am späten Abend der Polizei gestellt. Bei seiner Festnahme sagte er laut einem Sprecher, dass sie in einer brennenden Wohnung weitere Opfer finden würden.
Und diesen Umstand haben wir wenig später auch in der Wohnung bestätigen müssen. Diese Wohnung ist in Brand gesetzt worden, aber als dann am Ende das Feuer gelöscht werden konnte, haben wir tatsächlich eine Leiche gefunden dort.
Laut dem zuständigen Staatsanwalt hat der 19-Jährige inzwischen gestanden, den Nachbarsjungen und seinen Bekannten in der Wohnung mit zahlreichen Messerstichen getötet zu haben. Den einen aus Mordlust, den anderen, weil er die Polizei einschaltete. Nach der Tat soll der 19-Jährige gegenüber einem Bekannten auch mit dem Mord an dem 9-Jährigen geprahlt haben. Bilder von der Tat kursierten im Netz. In Düsseldorf hat ein Mann gestern Abend mehrere Menschen mit einem Beil angegriffen. Laut Polizei sind am Düsseldorfer Hauptbahnhof und in einer S-Bahn 9 Menschen verletzt worden, 4 von ihnen schwer. Der mutmaßliche Täter war danach erst geflüchtet und von einer Eisenbahnbrücke gesprungen. Die Polizei nahm ihn später fest. Demnach ist der 36-Jährige ein Einzeltäter mit psychischen Problemen. Einen terroristischen Hintergrund sehen die Ermittler in Düsseldorf nicht. Die Verletzten sind nach Klinikangaben inzwischen außer Lebensgefahr.
Und sonst in der Welt?
In Südkorea hat das Verfassungsgericht die Präsidentin endgültig abgesetzt. Der Richter sagte, dass Park Geun-hye Demokratie und Rechtsstaat geschädigt habe. Jetzt muss innerhalb von 2 Monaten neu gewählt werden. Nach der Gerichtsentscheidung hatten sich Anhänger und Gegner von Park versammelt. Die einen jubelten, die anderen gerieten mit der Polizei aneinander. Dabei sollen 2 Menschen getötet worden sein. Park Geun-hye war wegen einer Korruptionsaffäre unter Druck geraten. Sie soll einer Freundin geholfen haben, Millionenspenden für Stiftungen einzutreiben. Die Freundin soll sich persönlich bereichert und sich in Regierungsgeschäfte eingemischt haben. Morgen ist es soweit, dann öffnet das Hotel des Street-Art-Künstlers Banksy. Es steht an einem besonderen Ort, nämlich im palästinensischen Bethlehem, direkt an der Sperrmauer zwischen dem Westjordanland und Israel. In seiner Pressemitteilung wirbt Banksy mit dem so wörtlich schlechtesten Ausblick der Welt. Einige Hotelzimmer hat der Graffiti-Künstler selbst gestaltet. Er will damit die Geschichte der Mauer erzählen. Die Sperranlage steht seit 2002 dort, seit tödlichen Anschlägen von Palästinensern. Es ist nicht das erste Mal, dass Banksy den Nahostkonflikt in seiner Kunst aufgreift. Er hat schon Graffitis in Bethlehem gesprüht, zum Beispiel eine Friedenstaube mit kugelsicherer Weste. 2015 hat er in England eine Ausstellung organisiert, in der palästinensische und israelische Künstler ihre Werke zusammen ausgestellt haben. In Indien gibt es jetzt eine Waschmaschine speziell gegen Curryflecken. Ein japanischer Elektronikkonzern hat die Maschine auf den Markt gebracht und hofft, in Indien viele Käufer zu finden. Das Gerät hat 5 Waschprogramme und 1 ist speziell gegen Curryflecken. Der Hersteller sagt, er habe 2 Jahre gebraucht, um die perfekte Reinigung zu entwickeln. In Indien haben nur etwa 10% der Haushalte überhaupt eine Waschmaschine. Die meisten Menschen waschen die Wäsche mit der Hand. Der Hersteller macht mit seinen Entwicklungen immer wieder Schlagzeilen. Zuletzt hatte er ein Start-up gekauft, das einen Roboter entwickelt, der Wäsche zusammenlegt.
Wissensnachrichten.
So ein richtig guter Jäger, der muss ruhig sein, sich anschleichen und dann im richtigen Moment zuschlagen. Heißt, ein guter Jäger muss ja eigentlich auch was im Kopf haben, denkt man vielleicht erstmal. Es gibt aber auch Tiere, die hervorragende Jäger sind, obwohl sie nur sehr kleine Hirne haben, zum Beispiel Raubfliegen. Forscher aus Cambridge haben jetzt untersucht, warum die trotz wenig Hirn so gute Jäger sind. Mathis Dirkes aus unseren Wissensnachrichten. Was ist dabei rausgekommen?
Ja, das Geheimnis dieser Raubfliegen sind ihre super guten Augen. Da sind in der Mitte ganz viele kleine Sensoren. Mit denen kann die Fliege sogar winzige Beutetiere, zum Beispiel kleine Spinnen, noch aus großer Entfernung erkennen. Die fixiert sie dann und greift im richtigen Moment an. Die Forscher sagen, die Raubfliege ist nur 0,5 Zentimeter groß. Ihre Augen sind aber sogar besser als die von Libellen, die immerhin 10-mal größer sind.
Und die Raubfliegen legen sich also einfach irgendwo auf die Lauer, gucken in der Gegend rum und schlagen dann zu, wenn sie ein winziges Insekt sehen?
Ja, so ungefähr funktioniert das. Also die Forscher haben das mit Highspeed-Kameras gefilmt und auch ein Video davon gemacht. Da sieht man, die Fliege sitzt am Anfang auf einem ganz kleinen Ast und wartet erstmal. Die Forscher haben dann darüber an so einem Seil ein Kügelchen entlangrollen lassen, quasi so eine Art Testbeute. Das sah auch ein bisschen aus wie eine kleine Spinne. Und auf einmal dann, als dieses Kügelchen da vorbeirollt, da startet die Fliege ganz schnell und schnappt sich dann die Beute.
Ah, okay, aber das klingt jetzt erstmal noch nicht nach bahnbrechender Intelligenz.
Das klingt erstmal ziemlich einfach, ja, aber das Erstaunliche ist, wie die Fliege das macht. Also die rast erstmal auf die Beute zu, bremst dann kurz vorher aber nochmal ab, fliegt also nochmal eine Kurve und greift dann erst an. Also die Forscher sagen, damit erhöht sie nochmal die Chancen, die Beute auch wirklich zu erwischen und nicht einfach dran vorbeizusausen. Also schon doch ein ziemlich ausgefeiltes Manöver. Ja, das Ganze auch schneller, als du einmal blinzeln kannst, also quasi der sprichwörtliche Augenblick. Und das fanden die Forscher so krass, dass sie zeigen konnten, sogar mit wenig Hirn kannst du wirklich ein richtig guter Jäger sein.
Zumindest wenn du eine Raubfliege bist. Wir müssen jetzt nochmal auf die Vogelgrippe gucken. Da gab es in den letzten Tagen wieder dutzende neue Fälle. Wann soll es denn da mal Entwarnung geben?
Ja, die Experten vom zuständigen Friedrich-Löffler-Institut sagen, wahrscheinlich jetzt irgendwann im Frühling dürfte es weniger werden mit der Vogelgrippe. Könnte sein, dass das Virus dann inaktiver wird, wenn es wärmer wird und es nicht mehr so viel regnet. Und auch durch die stärkere UV-Strahlung dürfte der Erreger nicht mehr so aktiv sein. Im Moment sorgt er aber leider immer noch für Probleme. In Wien zum Beispiel musste heute der Tiergarten seine 20 Krauskopfpelikane töten, weil die sich mit der Vogelgrippe angesteckt hatten. Ja, und auch in Deutschland gibt es neue Ausbrüche in Geflügelstellen und auch einen Vogelgrippefall in einem Tierpark.
Oh je, zum Schluss geht es jetzt aber noch um ein Lächeln, das der berühmten Mona Lisa. Das haben Freiburger Forscher sich nochmal genau vorgenommen. Was haben sie rausgefunden?
Die wollten wissen, was ihre Testpersonen in diesen Mundwinkeln der Mona Lisa sehen. Es gibt ja immer wieder Diskussionen darüber, ob Mona Lisa jetzt wirklich lächelt oder ob sie doch eher traurig aussieht. Die Forscher haben den Probanden dann einmal das Original der Mona Lisa vorgelegt und dann noch verschiedene Varianten. Und beim Original sagten fast alle, ja, diese Frau ist glücklich und ja, sie lächelt. Nur bei den Varianten waren sie sich dann nicht so einig. Deutet also zumindest einiges darauf hin, dass Leonardo da Vinci wirklich eine lächelnde Mona Lisa gemalt hat.
Bis zur nächsten Studie, da kommt kommt dann wieder das Gegenteil raus. Danke, Mathis, aus den Wissensnachrichten.
Wetter.
Der Abend bleibt meistens trocken, am Meer und im Osten kann es windig werden. Morgen ist es im Norden und Osten stärker bewölkt, im Norden kann es auch mal regnen. Sonst Sonne und Wolken, am schönsten wird es im Westen und im Südwesten. Die Temperaturen steigen auf 11 bis 15 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.